Matthäus Kapitel 8. Wir wollen weitermachen. Matthäus 8 lesen wir ab Vers 18. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von der Wellen bedeckt wurde, aber er schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist dieser, der auch die Winde und der See ihm gehorchen? Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarener, begegnete ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sagten: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen: Wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen: Geh hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stützte sich den Abhang hinab in den See, und sie kamen um in dem Gewässer. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündigten alles, was von ihnen an das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möchte. Und er stieg in ein Boot, setzte sich über und kam in seine eigene Stadt. In unserem vergangenen Vortrag haben wir gesehen, dass die Autorität des Herrn Jesus Christus ein regelrechtes Evangelium ist. Der Herr mindert nicht die Rechtsanforderungen des Gesetzes, er reinigt Menschen und er erkennt die zuständige alttestamentliche Behörde an. Nicht nur aber will er reinigen, der Herr hat die Macht, durch sein Wort einen Menschen zu befähigen, seine Befehle auszuführen. Das lernten wir von dem Ereignis mit dem Hauptmann. Und nicht allein das, der Herr berührt Menschen an, fieberhafte Menschen, unfähig etwas zu tun für Gott, und gibt ihnen Kraft, aufzustehen und zu dienen. So wir sehen, er nahm unsere Krankheiten an, er trug unsere Schwachheiten auf sich. Ein regelrechtes Evangelium, wo der König seine starke Schulter unter unsere Schwachheiten, unter unsere Unzulänglichkeiten beugt und uns heilt und hilft und ausrüstet zum Dienst. Nehmen wir einmal das Joch des Königs aber auf uns, werden wir auch in die Zug der Jüngerschaft genommen. Diese zweite Gruppe von Geschichten, die wir heute Abend zusammen gelesen haben, betreffen den Pfad der Nachfolge. Das ist unser Thema heute Abend, der Pfad der Nachfolge. Hätte jemand ein Taschentuch, wäre ich sehr dankbar. Und auch die, die die Kassetten einmal hören müssen. Oh meine Güte. Diese war, ja, ich habe da. Okay. Entschuldigung, ja, ja. Könnte sein, vierlagig, das ist praktisch. Als wir begonnen haben zu lesen in unserem ersten Abschnitt gleich zu Beginn, der Herr kündigt eine Reise an. Er gibt den Befehl, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und du weißt, wie das ist, wenn du einmal gesegelt hast. Der Befehl zu geben ist eine Sache, dass man eigentlich aber losfährt in die richtige Richtung und macht die richtige Winde, das ist eine andere Sache. Das Boot muss irgendwie zubereitet werden, man muss das Ding losbinden, die Leute müssen einsteigen, Platz nehmen und dann darf es erst losgehen. Und in diese paar Minuten Zeit haben wir zwei möchtegern Jünger, die dem Herrn nachfolgen wollen. Und wir sehen dann die Diskussion zwischen ihnen und dem Herrn. So, die Reise ist angekündigt in der ersten Geschichte. In der zweiten Geschichte, die Reise beginnt tatsächlich. Sie fahren über den See und das ist die Geschichte des Sturms und dieser Rettung des Herrn, seine Gewalt über Wind und Welle. In der letzten Geschichte erreicht der Herr seinen entferntesten Punkt in der Reise. Die Reise, die sind weit, weit weg. Und das ist dann die letzte Reise, Bemerkung über Reise. Die Reise ist angekündigt, die Reise beginnt, die Reise erlangt sein, man kommt zum entferntesten Reiseziel. Aber gleich am Anfang dieser Reise in Vers 18 stellt sich irgendwie eine Frage für mich. Nur Matthäus wird das uns mitteilen. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und die Frage, die irgendwie sich aufdrängt, ist, wenn der Dienst des Herrn die Heilung der Menschen ist, wenn seine Vollmacht ist, ein richtiges Evangelium ist, jetzt wo eine riesige Volksmenge um ihn versammelt ist, wie kann er ausgerechnet dann gehen? Die ganzen Leute sind dort mit ihren Nörten, die ganzen Leute mit ihren Fragen, sie kommen, sie sind vielleicht weit gekommen, um den Herrn zu sehen, und jetzt wo sie da sind, ja, was würdest du tun? Wahrscheinlich das Kirchengebäude niederreißen, einen größeren bauen. Jetzt haben wir mehr Leute. Warum will er jetzt wegfahren? Es langt nicht, zu Jesus für Heilung zu kommen. Erfahren wir einmal das Evangelium der Vollmacht des Herrn, sind wir einmal gereinigt, gestärkt und ermutigt zum Dienst, sind wir dann dazu gerufen, mit dem Herrn eine Reise durchs Leben zu machen, ihm nachzufolgen, seine Gegenwart aufzusuchen, seine Lehre durch die Gegenwart des Herrn kennenzulernen und dann seine Lehre in die Tat umzusetzen. Und so die Reise für diese Menschen hatte sowohl geografische als auch charakterliche Bedeutung. Folge mir nach. Sie folgten ihm nach. Sie waren in seiner Begleitung mit dem Ziel, ihn zu hören, von ihm zu lernen, seine Lehre zu befolgen. Diese drei Reiseberichte
Oder reise Hinweise, könnte man vielleicht sagen. Der Beginn, die Ankündigung, der Beginn und dann die Reise zu ihrem entferntesten Ziel. Teilen uns, so wie ich meine, drei wesentliche Lektionen mit an diese drei Reisestationen. Drei Lektionen über die Nachfolge des Herrn. Zugleich, zu Beginn der Reise, haben wir zwei Lektionen. Zwei Menschen wollen, oder vielleicht eine Lektion mit zwei Teilen. Zwei Menschen wollen dem Herrn nachfolgen. Wir werden zwei Lektionen dort lernen können. Und dann eine Lektion während des Sturms, im Verlauf der Nachfolge des Herrn, und eine Lektion, wenn wir mit ihm ans Ziel kommen. Beginnen wir Vers 18 bis 22. Zu Beginn der Reise wollen zwei möchtegern Jünger dem Herrn nachfolgen. Der Matthäus sagt uns, dass der Erste ein Schriftgelehrter ist, er meldet sich zur Nachfolge. Und als das Boot in Begriff war, vom Ufer wegzufahren, kommt ein anderer Jünger, offenbar auch einer in die Nachfolge gerufen, und hat eine Bedingung, die er an seine Nachfolge stellen will. Zwei Lektionen zu Beginn der Reise. Die erste, Vers 20 oder 19. Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin auch du gehst. Und der Meister erwidert, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo das Haupt hinlege. Was will der Meister damit sagen? Will er sagen, naja, bist du wirklich sicher, dass du unterwegs mit uns reisen willst? Ich meine, es wird nicht sehr komfortabel sein. Wir sind dauernd unterwegs und leben etwa wie ein Herr im Feld. Wir sind da, nicht einmal haben wir ein Zelt, wenn wir unterwegs sind. Oder will er sagen, die Füchse, die haben ihre Wohnungen, die Vögel auch ihre, aber ich habe keine Wohnung, und wenn du wirklich ein junger Jesus sein, wahre Jüngerschaft, dann kannst du vergessen, eine Wohnung haben auf dieser Erde. Der Herr schlief manchmal unter freiem Himmel. Aber ist es falsch für den Christen, eine Wohnung zu haben? Wenn man den Herrn Jesus seinen Lebensstil näher anschaut, man sieht, dass er ein Haus hatte in Kapernaum, ein Stützpunkt, zu dem er immer wieder zurückgekehrt ist. Sicherlich haben wir viel mehr Komfort, selbst in diese sogenannte Jugendherberge, als der Herr der Herrlichkeit hat auf dieser Erde. Aber es gibt eine tiefere Bedeutung hier. Überleg mal, der Fuchs hat seinen Bau hier auf Erde. In der Früh, wenn die Jagd vorbei ist und er hat vielleicht etwas erbeutet, er schleppt das Huhn vom Hühnerstall in sein Bau zurück. Und dort hat er einen netten, für ihn angenehmen Ort, wo er sich zurücksehen kann. Hat der Vogel es einmal mit dem Herumfliegen satt, dann hat er ein Nest, wo er zurückkehren kann. Wo war der Ort auf dieser Erde, wo der Herr seinen Kopf niederlegen konnte, wenn seine Arbeit abgeschlossen war? Ich weiß von nur einem Vers im Neuen Testament, einem anderen Vers im Neuen Testament, wo die Rede ist davon, dass der Herr sein Haupt hingelegt hat. Sein Werk war noch nie vollendet. Aber dort, als er am Kreuz starb, schrie er, es ist vollbracht, mein Werk ist vollbracht. Und er legte seinen Kopf hin. Bis dahin hatte er keinen Ort auf dieser Erde, wo er sich ausruhen konnte. Der Vater wirkt bis jetzt und ich wirke, sagte er. Sabbat war für ihn, sozusagen, wenn es geht um den Gottesdienst zumindest, ein Arbeitstag. Ehe
war nicht in der Lage, er kam nicht zur Ruhe, bis seine Mission, sein Werk hier auf Golgatha abgeschlossen war. So was bedeutet das für uns? Jüngerschaft, ihm nachfolgen, wird manchmal wenig Komfort bedeuten. Es sind Brüder hier und Schwestern in diesem Zimmer. Der Erhard ist heute angekommen. Servus. Die im Dienst des Herrn verzichtet haben, immer wieder über längere Strecken auf Komfort. Wohnen manchmal ungewaschen in irgendeinem Lastwagen oder in irgendeine Unterkunft. Es kann sein, dass wir auf unserem Lebensweg einiges hinnehmen werden, um dem Herrn zu dienen, wo er uns hinruft. Aber eines ist sicher, die Lektionen der Jüngerschaft werden wir nie auslernen. Die Lektionen werden auch nicht leichter werden. Das Christenleben wird eigentlich nicht leichter. Als ich ein junger Christ war, und meinte ich irgendwie, dass es alles glatt gehen würde, wenn ich nur das richtige christliche Buch einmal gelesen hatte. Und ich habe die christlichen Bücher gelesen. Ich dachte, der Sieg ist nur ein Buch weit weg entfernt. Gell? Und, dann habe ich diese ältere Brüder und Schwestern gesehen. Ich konnte ihnen nichts anhaben. Weißt du, die waren so vorbildlich. Weißt du, man war manchmal selbst ein bisschen unheimlich in ihrer Gegenwart und vorsichtig, dass man nicht den Ausrutscher macht. Und die haben es geschafft. Ich bin nicht sicher, ich bin erst 43 Jahre alt, aber bis jetzt kann ich sagen, die Lektionen sind nicht leichter geworden, sondern schwieriger in der Jüngerschaft. Kurz gesagt, es gibt keinen Ort auf dieser Erde, wo wir unseren Kopf hinlegen können, bis unser Werk vollbracht ist. Aber ein anderer Jünger von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Du musst dir vorstellen, die sind gerade dabei, ihr Segel hochzuheben, die Tau loszubinden. Und dieser sagt: Na, erlaube mir zuerst, meinen Vater zu begraben. Ich kann jetzt nicht fahren. Stell dir vor, er hält den Herrn der Herrlichkeit auf. Der muss warten auf mich, wenn ich hingehe und meinen Vater begraben. Die Familie ist wichtiger. Der Herr antwortet in Vers 22, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und was ist damit gemeint? Lass die Toten ihre Toten begraben. Die physischen Toten kann niemand begraben, oder? Es kann nicht sein, dass die physischen Toten begraben. Das ist ausgeschlossen. Und die geistigen Toten werden die geistigen Toten nicht begraben. Denn wenn die geistlich tot sind, brauchen sie Belebung, nicht begraben zu werden. Wir müssen ihnen das Evangelium predigen und sie nicht begraben, die geistigen Toten. Aber die geistigen Toten können die physischen Toten begraben. Und das ist die einzige mögliche Erklärung hier. Aber was meint er damit? Die geistlichen Toten sollen die physischen Toten begraben. Die erste mögliche Erklärung, die vielleicht das Richtige ist, ist, dass es ging hier um eine Erbschaft. Ich meine, es ist ein bisschen schwer verständlich, dass der Vater dieses Jungers da liegt daheim, aufbewahrt, und wir warten nur, dass die Tante Mathilde aus dem Nachbarort hierher kommt, damit, bevor wir ihn in die Erde einstecken. Und der Herr sagt, na, vergiss es, pfeif auf das Begräbnis, du musst mir nachfolgen. Vergiss deine Familie in dieser Situation. Aber es ist sehr wohl möglich, dass ein Mann denkt, wenn ich nur ein paar Jahre warte, bis ich die Erbschaft antrete, dann bin ich in einer viel besseren Lage, jetzt dir nachzufolgen. Ich kann auch etwas tun dann, ganz praktisch finanziell, wenn ich das
wenn ich warte, meinen Vater zu begraben. Oh. Soll ich hingehen? Und es ist nicht unaktuell, dass in manchen Familien man überlegen könnte, es wäre leichter, Jesus nachzufolgen, wenn der Alte schon begraben ist. Das ist eine logische und lebensnahe Erklärung. Wie viele Menschen haben Jesus gesagt, ja, ich will dir nachfolgen, aber weißt du, Herr, ich habe dieses Geschäft, und ich verdiene einen Haufen Geld, aber ich bin mir sicher, das würde dir nicht gefallen, meine Buchhaltung in meinem Geschäft. Ein Fleischer hat mir einmal gesagt, ich weiß, was du sagst, ist wahr, das ist die Wahrheit, aber ich kann das unmöglich glauben. Er sagt, die Bauern hier in Lungau sind alle linke Hunde, sie versuchen den Fleischer dauernd zu betrügen und ich habe meine eigenen Tricks. Ich kann nicht Christ werden. Und ist es nicht so, dass viele Menschen meinen, naja, noch nicht mit der Nachfolge des Herrn, es geht übrigens um den Beginn der Reise hier, noch nicht, denn ich befinde mich in familiären Situationen, ich befinde mich in beruflichen Situationen, ich lebe zusammen mit einem oder einer und ich weiß, ja, ich kann dir nicht nachfolgen, denn ich habe diesen Beruf, diese Familie, diese Situation, die von Vorrang ist für mein Leben. Nein, zuerst Jüngerschaft und dann andere Aufgaben. Die Antwort Jesu lautet dann, es gibt keinen triftigen Grund, den Beginn der Nachfolge aufzuschieben. Eine wichtige Lektion, oder? Aber es gibt eine andere mögliche Erklärung. Lass die geistlich Toten, die körperlich Toten begraben. Das heißt, es gibt viele gute Dinge, die gute geistliche Toten genauso gut tun können wie du. Gute, gewissenhafte, Ungläubige können viele Dinge tun, die wir sonst tun. Aber es gibt einige Dinge, die nur geistliche Lebende tun können. Und im Parallelabschnitt sagt er, lass die Toten ihre Toten begraben, geh du und predige das Evangelium. Die geistlichen Toten können das nicht machen. Er sagt in diesem Fall, folge mir nach. Lass die geistlichen Toten, die lebende Menschen begraben. Vielleicht kann ich das illustrieren folgendermaßen. Nehmen wir an, wir kommen an einen Motorradunfall, da liegt einer, sein Kopf ist ein bisschen verdraht und er hat Rippenbrüche und es ist schwer, ihn wieder zu beleben wegen den Rippenbrüchen und er blutet aus seinem linken Ohrwastel und er sieht ziemlich schlecht aus, gell? Und hier kommt der Notarzt und er schaut ihn an und sagt, meine Güte, sind seine Stiefel aber dreckig. Und er beginnt, seine Stiefel zu polieren. Was würdest du sagen? Hat er 8 Jahre lang in Wien Medizin studiert, auf dass er Schuhe polieren kann? Natürlich, seine Schuhe sehen fürchterlich aus. Aber Herr Doktor, es gibt wichtigere Dinge als Schuhe polieren. Ich kenne Menschen, die ich lieb habe, die recht wenig Zeit zur Verfügung haben, Dinge zu tun, die gute, vorbildliche Ungläubige nicht tun können. Weil ihr Leben so eingeteilt ist, sie hüten die Nachbarn ihrer Kinder, damit sie wieder arbeiten gehen kann, weil sie arbeiten gehen will, oder sie tun das und sie tun das und sie tun das. Und ich glaube, wir sollen gute Dinge tun. Es kann sein, dass du die Kinder der Nachbarn auch hüten sollst. Aber vergiss nur nicht eines. Es gibt viele Dinge, die Ungläubige tun können. Und einige Dinge, die sie nicht tun können. Und das, was gute, vorbildliche Ungläubige nicht tun können, soll Priorität sein in unserem Leben. Die Verkündigung des Evangeliums, Werke der Barmherzigkeit in Jesu Namen, die Aufgaben, die nur Wiedergeborenen versehen können, kommen immer zuerst, haben immer Vorrang. Das ist die zweite Lektion auf der Reise. Vers 23 bis 27, wir finden den Herrn hier, wir sehen ihn als Herrscher über die physischen Mächte des Weltalls. Hier kommen sie in einen lebensgefährlichen Sturm. Ein guter Teil der Besatzung sind erfahrene Fischersleute, die seit Kindesjahren unterwegs sind mit den Booten auf diesem See. Sie haben furchtbare Angst. Sie schreien, rette uns, wir kommen um. Und der Herr schläft. Ich meine, er hat zwar gesagt, die Füchse haben Höhlen und Vögelnester und ich habe keinen Platz, mein Haupt hinzulegen. Aber er hat sein Haupt wohl hingelegt in dem Boot und er hat geschlafen. Aber selbst wenn es scheint, dass alles außer Kontrolle geraten ist, lernen diese Menschen, dass er der Meister des Weltalls ist. Jetzt für mich ein sehr praktisches Beispiel. Meine Tochter Jennifer fliegt jetzt nach Honduras, um eine unterstützende Rolle zu spielen in der Missionierung dieses Landes. Sie hat alle möglichen Impfungen bekommen. Ich glaube, wenn sie ein Glas Wasser trinkt und es spritzt in alle möglichen Himmelrichtungen, jetzt, sie haben sie so oft mit Spritzen gestochen. Warum? Weil es gefährliches Land ist. Es gibt gefährliche Mücken da. Ich meine, die Mücken sind auch lästig hier, aber du kriegst nicht Malaria so schnell. Parasiten, gell? Ich habe gehört von einem der arbeitet da unten bei einem Indianerstamm. Er sagt, es ist lustig, wenn jemand stirbt. Denn 5 Minuten nach seinem Tod, die Würmer sind schon fliehen aus seiner Nase, aus seinen Ohren, aus jedem Loch in seiner Körper, fliehen die Würmer hinweg. Gell? Weil sie bleiben nicht da bei einer Leiche. Es gibt eben Leichenwürmer und Würmer, die leben lieber bei Lebenden. Und ich höre so was als Vater. Und ich denke, na, Mahlzeit. Meine Tochter fährt nach diesen Ländern. Honduras, weißt du, wo das liegt? Das liegt zwischen Guatemala, San Salvador oder El Salvador und Nicaragua. Das ist nicht die stabilste Gegend in der Welt. Und die Guerilla, extrem linke Bewegung von Guatemala, hat alle ihre Stützpunkte in Nicaragua. Naja. Jennifer dient dem Meister. Dem Meister des Weltalls. Wenn ich als Vater nicht glaubte, dass das Universum von Gott regiert wird, wie würde ich das empfinden? Wenn das Universum nicht von Gott regiert wird, ist meine Tochter dem Zufall und dem Willkür von jedem Virus und bösen Menschen ausgeliefert? Welches Gefühl habe ich da? Sieh, die Tatsache, dass Jesus Herrscher ist von diesem Weltall und selbst die Elemente in seinen Händen hat und verfügt über sie, heißt nicht, dass Jennifers Flugzeug nicht abstürzen wird. Ich habe früher, als ich wenig geflogen bin, habe ich immer gebetet vor dem Flug. Ich dachte, ja, der fliegt. Und dann nach einer Weile, ich habe aufgehört zu beten. Es ist so Routine für mich, dass ich steige ein und ich fliege und so weiter. Wir waren in der Ukraine Und wir haben einen Flug gebucht auf der ukrainischen Luftgesellschaft. Und da steigt man ein in diese Maschine. Und es war irgendwie ein toller Flug. Es war nach Donetsk und zurück. 600 Kilometer, es hat $8 gekostet. Denn wir haben mit humanitären Visen die normal übliche russische Preise bezahlen müssen. Aber Peter Reichhoff sitzt da drin in dem Flugzeug und dann kommt die Stewardess uns entgegen mit irgendeinem verwässerten Kompottsaft, das war das, was sie da anbieten. Sie sah aus wie ein Mitglied der Adams-Familie und wir schauen aus dem Fenster heraus, es gibt Schnee und Eis auf der Piste und schauen und die und ich kann dir sagen, Peter Reichhoff hat mehr Profil an seinem Kopf als diese Reifen von diesem Flugzeug. Unglaublich. Und da sitze ich und ich denke, na ja, Peter, sagen wir ein Gebet schnell, oder? Wir haben angefangen zu beten. Aber wisst ihr, unser Leben könnte jede Sekunde um sein. Und Christ sein heißt nicht, dass du nie einen Unfall haben wirst mit tödlichen Ausgaben. Aber es heißt, dass letztendlich der Herr der Herrscher ist. Und du bist in seiner Hand, du bist nicht Zufall ausgeliefert. Ich finde das so wunderbar in Bezug auf den Dienst des Herrn. In 1. Timotheus Kapitel 4 gibt Paulus eigentlich einen Einblick in sein Leben und wie er so herum getobt ist im Mittelmeerraum und Gemeinde gegründet hat. Er sagt in Vers 9 von Kapitel 4, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 9, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Irgendwie gibt es hier Einblick darin, in welcher Haltung er dem Herrn gedient hat. Es war sehr gefährlich, was er getan hat. Gefährlicher als Missionar oder Missionarshilferin, Gehilfinnen in Nicaragua, was er getan hat. Er hat diese Leute in ihren schwarzen Gewändern herausgefordert. Aber sagte er, reist, er arbeitet, er kämpft, weil er Hoffnung auf einen lebendigen Gott hat, der Erhalter aller Menschen ist. Wir sind in seiner Hand. Nirgends ist das so eindringlich gesagt wie in Apostelgeschichte Kapitel 27. Apostelgeschichte 27, Vers 21. In dem großen Sturm auf die Reise nach Rom. Viele Tage lang sahen sie Sonne und Sterne nicht. Sie wussten nicht, wo sie waren. Das Wetter war ungeheuer schlimm. Sie waren Tage, Wochen lang unterwegs fast. Vers 21. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Krete abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre, dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor dem Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Als aber die finsternte Nacht gekommen war und wir im Adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen Land näherte und so weiter. Beachte, wie er redet hier. Gott wird uns am Leben erhalten. Warum? Gott hatte Paulus geoffenbart, dass er vor dem Kaiser in Rom erscheinen würde, und bevor er steht vor dem Kaiser in Rom, ist Paulus unsterblich. Nichts kann ihm passieren. Nichts. Und in diesem Glauben arbeitet er, in diesem Glauben war er frohen Mutes, in diesem Glauben konnte er die ganze Besatzung des Schiffes zusammenschweißen und dadurch retten. Ich möchte dir sagen, bis deine Zeit um ist und dein Dienst vollendet ist, bist du unsterblich. Und ich finde es eine tolle Sache, mit dieser Perspektive zu leben. Besonders wenn ich Kinder habe, die ich liebe, die jetzt langsam groß werden und aus dem Nest fliegen. Dass wir in Gottes Hand sind. Dass es tatsächlich jemanden gibt, der die Zügel der Natur, des Weltalls in seine Hände hat. Und was wäre die Alternative? Die Alternative, ein Weltall, ein Leben, ein Schicksal dem Zufall und gefährlichen Einflüssen in dieser Welt ausgeliefert. So der Herr Jesus ist Herrscher über die physische Mächte des Weltalls. Ich finde es wunderbar, dass der Herr uns irgendwie nirgends verspricht, dass wir vor dem Tod bewahrt werden. Aber was verspricht er uns? Römer 8. Weder Tod, noch Leben, noch irgendwas Zukünftiges, Gegenwärtiges, kein Geschöpf, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. So dieser Herrscher über die physische Mächte des Weltalls fährt weiter auf seine Reise. Winde und der See gehorchen ihm. Und er kommt an das jenseitige Ufer, in das Land der Gadarener, begegnet ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig. Und nur Matthäus schreibt folgenden Satz, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Der Herr treibt sie hinaus, denn er ist Herrscher auch über die Geistesmächte. Aber was interessant ist für uns bei unserer Betrachtung, diese Reise, dieser Pfad der Jüngerschaft, ist, dass diese Leute gerade unterwegs sind. Die haben gerade ein paar Lektionen gelernt und dann sperrt der Teufel ihnen den Weg. Geistliche Mächte, so dass niemand auf jenen Weg vorbeigehen konnte. Manche machen die Erfahrung, dass die wirklichen Probleme beginnen mit der Bekehrung. Einer hat mir gesagt, nach seiner Bekehrung, er sagte, dieses Christentum ist, ich werde nicht das Wort benutzen, wo er das beschrieben hat, aber nicht allzu gut und vorteilhaft. Ich sagte, wieso? Er sagte, mein Weib ist so goschert im Moment, sie braucht eine gute Ohrfeige und ich kann sie gar nicht futzen als Christ. Sagt, ja, hatte Probleme. Vorher hatte er keine Probleme. Er sagte, er hätte sie 3-4 Flaschen gegeben und sie hätte ihm ein paar Wochen Ruhe gegeben. Und jetzt kann er das nicht mehr. Aber bei vielen von uns ging das Leben relativ glatt bis zur Bekehrung. Und auf einmal hatten wir Ärger in der Familie, auf einmal hatten wir Ärger in der Umgebung, auf einmal vielleicht, weißt du, es ist ganz interessant, man sauft sich an, liegt bewusstlos im Straßengraben und der Pfarrer sagt nichts, gell? Aber man bekehrt sich und hört auf zu saufen und dann wird man abgekanzelt dafür. Weißt du, das ist als ob der Pfarrer hätte lieber, dass du in den Straßengraben wärst. Macht das einen Eindruck? Aber irgendwie ist das nicht lebensnah, was wir gerade lesen. Bekehrung oft ist der Beginn von manchen Problemen und Schwierigkeiten. Die sind Hindernisse. Und wer legt sie uns im Weg? Hier, die dämonischen Mächte sperren den Weg. Und dann zwei Leute bekehren sich. Und eine Herde Schweine geht drauf. Eine riesen Herde Schweine. Frage nicht, warum in diesem Gebiet die Juden Schweinehaltung praktiziert haben. Das war eigentlich nicht erlaubt. Und die Schweinehüter gehen zurück ins Dorf und berichten, was der Herr getan hat. Und dann kommt das ganze Dorf dem Herrn entgegen. Und was tun sie? Stell dir vor, das sehen sie, die ganze Schweineleichen herum. Schwimmen im Wasser und sie rechnen zwei Bekehrungen. 39 Schweine. Meine Güte, das kommt uns zu teuer. Herr, bitte gehe aus unserer Gegend. Kannst du dir das vorstellen? Den Herrn höflich zu ersuchen, dass er dich alleine lässt und dass er weggeht? Ich bin jetzt neugierig, was der Herr tun wird. Der hat Macht über Winde und Wellen. Der kann selbst die bösartigsten Dämonen mit einem Wort austreiben. Was wird er tun, wenn diese kleinen, karierten, provinziellen Schweineliebhaber ihm sagen, dass er die Gegend räumen soll? Was erwartest du jetzt? Was lesen wir? Und er stieg in ein Boot und setzte sich über und kam in seine eigene Stadt. Was lerne ich hier? Ich lerne etwas über die Vollmacht des Herrn Jesus Christus, der Herrscher des Weltalls, der den Anspruch erhebt, dass die Nachfolge des Herrn sogar Vorrang hat vor Familienangelegenheiten, der sagt, dass die Nachfolge des Herrn heißt, deine Arbeit ist nie so vorbei und es gibt nichts Wichtigeres auf dieser Erde, als ihm nachzufolgen. Der Herr, der dem Winde und Wellen gehorchen, beugt sich vor dem Willen der Dorfbewohner. Er überlegt das mal. Das Wesen seiner Herrschaft, die Wesensart der Vollmacht Jesu Christi, es ist keine Tyrannei. Nicht wie die Dämonen, die die Menschen besessen haben und ihren Willen und ihre Gedankenwelt gesteuert haben. Der Herr erkennt unser Recht auf unsere freie Entscheidung an. Er respektiert unsere Willensfreiheit. Er respektiert unsere freie Wahl. Der Meister wird deinen Willen bis aufs Äußerste respektieren. Er wird dich nicht einmal beeinflussen oder bezwingen. Nicht einmal, um dich vom Höllenfeuer zu erretten. Er wird dich in die Hölle fahren lassen, wenn du es willst, bevor er deinen Willen bezwingen wird. Das ist eine sehr, sehr ernste Tatsache. Hättest du es lieber andersrum? Oh, es gibt Christen, die meinen, dass alle Menschen gerettet werden, ob sie es wollen oder nicht. Und sie meinen, das wäre barmherzig, Das wäre wunderbar, und der Herr schuldet das uns. Nein, der Herr wird niemand retten, der nicht gewillt ist, ihm nachzufolgen. Kapitel 9, Vers 1 bis 8. Er stieg in ein Boot und setzte sich über und kam in seine eigene Stadt, und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag, und der Herr Jesus, und als Jesus ihren Glauben sah, wie sieht man Glauben? An Taten. Glaube, der unsichtbare Glaube, wird sichtbar an Taten. Er sah ihren Glauben und sprach zu dem Gelähmten: Sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind vergeben. Siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Der lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum in eurem Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann sagt er zu den Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Oder stand auf und ging in sein Haus. Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Die Vergebung und die Heilung eines Gelähmten. Beachte nicht die Heilung zuerst und dann die Vergebung, sondern umgekehrt. Zuerst spricht er ihm Vergebung zu, aufgrund seines Glaubens, und dann heilt er ihn. Bah, das provoziert einen Konflikt mit den Schriftgelehrten, mit den Theologen, mit den zuständigen Autoritätspersonen. Die Pointe war, dass der Herr behauptet hat, Vollmacht, Sünden zu vergeben auf Erden. Das war schockierend. Wie kann er das sagen? Nur Gott kann das sagen. Nur Gott kann Sünden vergeben, denn er ist der Richter. Aber was sagt der Herr Jesus? Johannes Kapitel 5. Der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übertragen, auf dass die Menschen den Sohn verherrlichen, wie sie auch den Vater verherrlichen. Der Sohn ist der Richter. Aber noch ein gravierenderes Problem. Wie kann er Sünden vergeben auf Erden? Das ist ein großes theologisches Problem. Denn die Theologen damals und die religiöse Behörde heute meinen, es ist Anmaßung zu behaupten, dass dir schon auf Erden vergeben ist. Ist das nicht wahr? Sie sagen, das führt zur Laxheit. Wie kannst du Leuten sagen, ihnen ist jetzt vergeben, bevor sie sterben? Man wird erst wissen, ob man vergeben ist, wenn man stirbt und vor Gott kommt. Man kann nicht Heilsgewissheit haben auf dieser Erde. Jesus sagt, was ist leichter zu sagen? Wie wird es beweisen, dass ihr der Gelähmte vergeben kann und hat? Setzt Jesus sich wiederum, oder setzt er sich über das Gesetz Mose hinweg? Wir denken zurück, wir sind jetzt hier, wir denken zurück an diese erste Geschichte. Beachte, Jesus hat den Rechtsanspruch des Gesetzes nicht außer Kraft gesetzt, sondern hat die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt und die Priester in ihrem Dienst anerkannt. Hier gegenüber den Theologen wird er nicht nur etwas behaupten und verschwinden, er wird beweisen, dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden. Und dass man, und so viel steht auf dem Spiel. Was steht auf dem Spiel? Ob ich jetzt wissen kann, ob mir vergeben ist oder nicht. Und was wird der Beweis sein? Was ist der Beweis, dass dir vergeben wurde? Er stand auf und man sah seine Vergebung an seinem Wandel. Wie man den Glauben gesehen hat an die vier Männer, die trugen den Gelähmten zu dem Herrn, so kann man Vergebung an den Wandel der Christen sehen. Ist es nicht wunderbar geschrieben hier? Die Volksmengen fürchteten sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Ein Wandel. Und wir wissen, das Griechische, sowohl das Griechische als auch das Hebräische Wort Wandel hat zu tun, ist benutzt für unsere Lebensgewohnheit, unser Benehmen, unser Wandel ist unser Betragen auf dieser Erde, wie wir leben, was das Charakteristikum unseres Lebens. Und hier ist ein Wandel zur Herrlichkeit Gottes. Und Gott wird verherrlicht durch diesen Wandel. So ist es. Und ich glaube, ich zitiere jetzt zum fünften Mal in diesen paar Kapiteln den gleichen Vers. Das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch schwach war. Das Gesetz konnte diesem Mann nicht helfen. Er war gelähmt, er war schwach. Tat Gott, indem er seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte, verurteilte er Sünde im Fleisch, auf das die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt werden in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und willst du reden von einem Wandel, der Gott verherrlicht, und von dem Beweis der Vollmacht Jesu, Sünde auf oder Menschen auf Erden zu vergeben, weil die nächste Geschichte, du findest kaum ein besseres Beispiel als das nächste. Vers 9. Eine ganz kurze Bekehrungsgeschichte. Manchmal fragt man Menschen, sag mir mein Zeugnis, dein Zeugnis, und eine halbe Stunde später sitzt da und schaust auf die Uhr und ist immer noch dabei bei seinem Leben vor Christus, gell? Aber Matthäus, der hat es schnell gemacht. Als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Er stand auf und folgte ihm nach. Wenn man weiter liest, dann ist die Rede von einem Festmahl, die er für seine Freunde einberufen und finanziert hat. In die andere Evangelien, in die andere Synoptiker, ist es klar, dass Matthäus die Leute eingeladen hat, dass er dieses Fest veranstaltet hat. Es wird recht teuer gewesen sein. Ich erinnere mich an einen, der eine Feier veranstaltet hat, eine große Feier zu einem großen Anlass in seinem Leben. Und dann hat er die ganzen Leute gesagt, welche Weine und all das, was sie mitbringen sollten auf seine Feier. Ich fand das eigentümlich, ja. Eigentümlich. Nein, Matthäus wird das selber veranstaltet haben, aber beachte, in Matthäus Evangelium sagt er das nicht. In Matthäus Evangelium weißt du nicht, wer die Feier organisiert hat. Aber die wesentlichere Frage, was hat die Macht der Habgier über sein Leben gebrochen? War es der Ausschluss aus der Synagoge? Das ließ ihn scheinbar unberührt. War es die Ablehnung der Bevölkerung? Er lernte damit fertig zu werden, anscheinend. Was brach die Macht von Habgier über diesen Mann? Es war das Wort Jesu. Es war ein barmherziger Arzt, Vers 12. Die Pharisäer wollen wissen, warum isst euer Lehrer mit Zöllner und Sünder? Als er es aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geh aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen,
sondern Sünde.
Dieser Abschnitt endet wie der erste Abschnitt wiederum mit einem alttestamentlichen Zitat. Und was wir sehen hier, bei einem Mann, der die Rechtsforderungen Gottes auf Recht erhält, ist barmherziges Engagement. Ein Mann, der nicht sitzt auf seinem theologischen Stuhl oder predigt von seiner Kanzel. Einer, der bereit ist, draußen zu gehen, wo die Sünder sich aufhalten. Fern zu bleiben von Sünde selbst, aber als Arzt unter den Kranken zu arbeiten. Das hat Matthäus verändert. Das Wort Jesu Christi, folge mir nach. Es gab eine Gewalt, eine Vollmacht in diesen Worten, die sein Leben radikal verändert hat, die ihn aus seinem alten, habgierigen Beruf herausgerissen hat, um ihm nachzufolgen. Und so, wir haben heute zunächst das Evangelium der Vollmacht Jesu Christi. Unsere Antwort: wir gehen mit auf eine Reise, der Pfad der Jüngerschaft. Und hier ist der Herr. Er gebraucht seine Vollmacht zur Errettung, zur Vergebung von Menschen. Soweit.